Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Und welche Motivation haben Sie?
Geld verdienen.
Ich mag die Gegend hier.
Ich mag behinderte Menschen sehr.
Ich brauche 3 Absagen. Ist fürs Arbeitsamt.
2011 war es der Hit aus Frankreich, die Komödie Ziemlich beste Freunde. Seitdem sind die beiden Regisseure Eric Toledano und Olivier Nakache auf einer ziemlichen Erfolgswelle unterwegs. Worum es in ihrem neuen Film Alles außergewöhnlich geht, dazu gleich mehr. Eric Toledano und Olivier Nakache, die beiden französischen Regisseure, sind das Erfolgsduo des französischen Kinos. Ihre Filme gehörten in den letzten 10 Jahren zu den erfolgreichsten des Landes. Wobei Ziemlich beste Freunde besonders erfolgreich war. Die Sozialkomödie über die Freundschaft zwischen einem vom Hals abwärts gelähmten Millionär und einem Pfleger aus der Banlieue. Nun läuft eine neue Produktion der Regisseure bei uns im Kino, Alles außergewöhnlich. Der Film erzählt von 2 Sozialarbeitern, gespielt von Vincent Cassel und Reda Kateb, die mit einer Stiftung schwer autistischen Jugendlichen helfen. Wir sind bei der täglichen Arbeit dabei, sehen, wie die Mitarbeiter mit den Jugendlichen arbeiten, sie zu einer gewissen Autonomie führen wollen. Und das geht manchmal auch ein bisschen schief.
Alles klar, Joseph.
Ich habe die Notbremse gezogen, aber nicht mit Absicht.
Ich weiß. Sie haben dir doch nicht wehgetan.
Ich bin unschuldig.
Aber das weiß ich doch. Keine Sorge. Also, wollen wir gehen? Dann los.
Alles außergewöhnlich basiert auf einer wahren Geschichte. Die beiden Regisseure haben bereits zuvor einen kurzen Dokumentarfilm über 2 Sozialarbeiter und ihre Stiftung gedreht. Als ich Eric Toledano zum Interview getroffen habe, wollte ich daher erst einmal von ihm wissen, was sie dazu bewogen hat, nun einen Spielfilm zu drehen.
Es ist ein Film, den wir sehr lange in uns getragen haben, weil wir beide Stiftungen schon sehr lange kennen. Und Olivier und ich haben eine Weile gewartet, weil das Kino ist ein bisschen wie das Erlernen einer Sprache. Je mehr man eine Sprache praktiziert, umso mehr ist man bereit für ihre Nuancen. Und wir fühlten uns lange einfach noch nicht bereit dazu. Und wir wussten auch nicht, wie soll man Autismus auf die Leinwand bringen? Wie soll man die Realität von Autismus auf die Leinwand bringen? Und deshalb haben wir gewartet. Wir wussten aber immer, dass wir hier einen sehr, sehr starken Stoff hatten. Ein Stoff, der sehr viel über die französische Gesellschaft aussagt, in sehr vielschichtiger Weise. Es geht einmal um die Vorstädte, um die Banlieue. Es geht um die Religion. Es geht um Fragen der Krankheit und es geht darum, was ist normal, was ist nicht normal. Etwas, was ich normal finde, finden Sie vielleicht nicht mehr normal. Das sind alles Fragen, die sich sehr gut für das Kino eignen. Und wir haben in Frankreich es mit einem Paradox zu tun. Wie geht man um mit den schwerwiegendsten Fällen des Autismus, also mit denjenigen, die eigentlich am verletzlichsten sind? Und werden sie nicht komplett vernachlässigt? Dann nach einigen Filmen fühlten wir uns plötzlich dazu bereit, auch diesen Film zu machen. Und als Reda Kateb und Vincent Cassel hinzugekommen sind und wir sie gebeten haben, sie sollen uns ganz ehrlich sagen, ob sie Lust haben, so etwas zu spielen, und wir ihre Energie gespürt haben, da wussten wir, jetzt können wir einen Spielfilm daraus machen.
Et si on sort l'énergie, alors ça nous aide à avoir envie de passer à la fiction.
Sie haben die verschiedenen Themen angesprochen, die der Film behandelt. Es geht ja um eine Organisation, die mit autistischen Menschen arbeitet, die sonst nirgendwo unterkommen. Aber der Organisation fehlt es nicht nur an Platz und Geld, sondern auch an einer offiziellen Genehmigung. Wie viel davon basiert auf wahren Begebenheiten und wo setzt die Fiktion ein?
Bei diesem Thema, da darf man sich es gar nicht erlauben, sehr viel zu fiktionalisieren. Hier ist sehr wenig Fiktion im Film. Also vielleicht die Art und Weise, wie die Figur von Vincent Cassel immer wieder versucht, mit Frauen zu flirten und sie so ein bisschen anmacht, das ist Fiktion. Aber alles andere, was den Alltag der beiden Stiftungen mit den autistischen Jugendlichen und Kindern anbelangt, die Schwierigkeiten, die sie mit den Institutionen und den Behörden haben, all das ist 100%ig wahr. Und da darf man auch wirklich nicht schummeln.
On est vraiment inspiré de la réalité pure.
Das Tempo im Film ist hoch. Ihre Hauptfigur Bruno, gespielt von Vincent Cassel, rennt sehr viel. Ist Zeit in einem solchen Beruf eine solch rare Ressource?
Vous savez, en français, on a une théorie, au cinéma, on appelle ça l'homme pressé.
Im Französischen gibt es dafür einen Ausdruck im Kino, und zwar ist es der gestresste Mann. Jemand, der keine Zeit mehr hat. Und das eben in einer Zeit, wo wir ganz anders plötzlich mit Zeit umgehen, wo man die Zeit ganz neu definiert, wo die Zeit aber auch gegen Bruno arbeitet. Sie haben mich vorhin gefragt, warum wir nach dem Dokumentarfilm vor 4 Jahren plötzlich einen Spielfilm gedreht haben. Und einer der Gründe ist, heute geht alles immer so viel schneller. Und unsere Gesellschaft ist so laut geworden. Der Lärm spielt plötzlich eine so große Rolle. Und in einer Welt, in der alles so schnell geht, versuchen wir, die Zeit während eines Kinofilms mal kurz anzuhalten. Und wir haben bisher Komödien gedreht, die auch in Deutschland ganz gut funktioniert haben, wie Ziemlich beste Freunde, Samba oder Das Leben ist ein Fest. Und wir lieben es normalerweise, wenn wir in die Kinoseele gehen und das Publikum lachen hören. Dann wissen wir, unser Film ist angekommen. Auch bei diesem Film, bei unserem neuen Film, Alles außergewöhnlich, haben die Leute gelacht. Es gibt ja komische Momente, aber gerade gegen Ende des Films hört man nichts mehr im Kinosaal. Die Leute machen ihr Handy nicht mehr an, sie hören auf, sich miteinander zu unterhalten. Und dieses Schweigen ist für uns der Beweis, dass dieser gestresste Mann irgendwo beim Publikum angekommen ist und dass unser Film funktioniert hat eben und auch vielleicht anderen gestressten Menschen hilft.
C'est la preuve qu'à un moment on arrive à s'arrêter de cette situation d'homme pressé en montrant d'autres hommes pressés.
Wie haben Sie eigentlich die Schauspieler gefunden, die selber Autisten sind? Und wie viel von ihren persönlichen Geschichten stecken im Film? Zum Beispiel bei einer zentralen Person im Film, bei Benjamin, der Joseph spielt.
Also wir haben uns natürlich sehr schnell gefragt, wie kann man das auf der Leinwand darstellen? Und in unserem Film Ziemlich beste Freunde haben wir uns noch dafür entschieden, die Rolle von Philippe, also diesem gehandicapten Industriellen, durch einen Schauspieler darstellen zu lassen, François Cluzet. Aber hier in unserem neuen Film haben wir uns gedacht, nein, wir müssen schon den Autismus so zeigen, wie er ist. Wir müssen echte Autisten besetzen. Und wir haben uns dann mit Stiftungen zusammengesetzt und einer dieser Stiftungsleiter hat uns gesagt, das funktioniert nur, wenn sie eine Langzeitbeziehung zu Autisten aufbauen. Deswegen haben wir schon ein Jahr vor Drehbeginn angefangen, Workshops zu machen, so wie man auch im Theater arbeitet. Dabei haben wir Benjamin kennengelernt. Und wir haben bei Benjamin gesehen, dass in ihm eine Art Spiellust steckte. Er kommunizierte zwar nicht, weil bei ihm auch ein sehr schwerer Fall von Autismus diagnostiziert wurde, aber trotzdem haben wir viel Freude gehabt, mit ihm zu drehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind auch stolz darauf, dass er jetzt für die Césars, also das Äquivalent der Oscars oder der Lolas in Deutschland, dass er jetzt als bester Nachwuchsdarsteller für die Césars nominiert ist.
De meilleure révélation masculine, qui est l'équivalent des Oscars en France.
Worin bestanden die Herausforderungen, mit ihm zu arbeiten? Und wo kam ihm das Filmbusiness mit den festen Strukturen und Proben und dem häufigen Wiederholen von Szenen vielleicht auch entgegen?
Ja, das ist genau, wie Sie es sagen. Und das Kino ist ja in gewisser Weise autistisch. Wir probieren eine Szene 10-mal durch, bevor wir sie dann wirklich drehen oder drehen eben auch öfter. Und es ist nur wichtig, dass wenn Sie mit jemandem wie Benjamin drehen, Sie dürfen ihm nichts Neues plötzlich vorsetzen. Also er muss alles schon mal gesehen haben. Er kann nicht plötzlich auf Schauspieler oder auf Darsteller treffen, die er nie vorher gesehen hat. Die Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg und wir haben das sehr sorgfältig mit ihm und anderen vorbereitet. Und der Erfolg unserer vorherigen Filme hat es uns ermöglicht, diese Zeit uns auch nehmen zu dürfen. Vielleicht etwas, was ein Luxus ist, was andere Filmemacher sich nicht leisten können.
Sie haben Ziemlich beste Freunde erwähnt. Der war ja ein ziemlicher Meilenstein im französischen Filmgeschäft. Ein unglaublich erfolgreicher Film. In der Folge gab es sehr viele Sozialkomödien aus Frankreich. Inwieweit, glauben Sie, war der Film ein Auslöser dafür, dass Regisseure danach mehr auf Missstände und Tabus in der Gesellschaft geguckt haben?
D'abord, il faut savoir que le modèle économique du cinéma, il est simple.
Das Kino ist eine Industrie wie andere Industrien auch. Wenn etwas einen großen Erfolg hat und in unserem Fall unser Film Ziemlich beste Freunde allein in Frankreich 20 Millionen Zuschauer gemacht hat oder in Deutschland 9 Millionen Zuschauer gemacht hat, dann ist das ein erfolgreiches Wirtschaftsmodell und natürlich gibt es dann plötzlich eine neue Offenheit, ähnliche Themen auch wieder anzugehen. Und vor dem Erfolg dieses Filmes galt ein Thema wie die Behinderung als etwas, was unsexy ist für das Kino. Kino. Aber als die Zuschauer trotzdem in die Seele gegangen sind, haben wir damit natürlich eine Tür geöffnet. Und das hat wiederum andere Filmemacher inspiriert, andere Probleme der Gesellschaft aufzuzeigen. Und das ist umso besser so. Und ich glaube, das Kino hier in Europa hat eine Sonderstellung, weil die Leute, die ins Kino gehen und gewissen Regisseuren oder gewissen Geschichten schon vertraut haben, die vertrauen dem Kino vielleicht mehr, als sie Politiker vertrauen oder als sie Journalisten vertrauen. Das wiederum bedeutet, dass wir als Filmemacher auch eine Verantwortung haben und es ist auch eine große Chance, dass wir Regisseure sein dürfen. Und mir geht es darum, ich möchte der Gesellschaft gerne Fragen stellen und ich hoffe, dass ich mit meinen Filmen auch der deutschen Gesellschaft Fragen stellen kann.
J'espère pouvoir poser des questions à la société allemande aussi.
In Ihren Filmen geht es viel darum, dass sich zwei ungleiche Menschen treffen, um die Beziehung, die sich daraus entwickelt, oder aber auch wie Gruppen zusammenarbeiten. Wenn Sie Ideen für einen neuen Film sammeln, suchen Sie eigentlich aktiv nach solchen Themen oder entwickelt sich das bei der Arbeit?
Also ich gehe ganz subjektiv an Themen heran. Ich frage mich immer, was berührt mich wirklich? Und was mich in den letzten Jahren wirklich beschäftigt hat, ist das Thema, wie kommunizieren wir miteinander? Und dazu komme ich natürlich, weil ich Kinder habe, die den ganzen Tag nur mit ihren Smartphones beschäftigt sind. Und wir haben in dieser Gesellschaft die Illusion, dass wir so viel kommunizieren wie niemals zuvor. Und rein faktisch mag das auch der Fall sein. Wir schicken uns in einem Fort SMS oder schicken uns Bilder. Aber auf der anderen Seite ist eben auch die Frage, was ist das für eine Form der Kommunikation und ertrinken wir nicht sozusagen auch in diesem ganzen Lärm, der uns umgibt? Und in Frankreich ist es einfach so, dass verschiedene Ethnien oder verschiedene Gemeinden sehr feindlich miteinander umgehen, beispielsweise Juden und Moslems, weil sie eben nicht miteinander kommunizieren. Und wir haben uns jetzt hier in dem Film genau diese Frage gestellt. Und in unserem Film ist es so, dass Moslems und Juden sehr gut miteinander auskommen, weil sie einer gemeinsamen Sache dienen, weil sie nämlich miteinander kommunizieren. Und wir haben uns nicht gedacht bei Ziemlich beste Freunde oder unseren anderen Filmen, ist das ein Film, der dem Publikum gefallen wird, sondern wir haben uns erst einmal gedacht, ist das ein Thema, was uns berührt, was uns persönlich berührt. Und dann, wenn es uns persönlich berührt, ist es vielleicht auch ein Thema, das andere interessieren könnte.
Parce qu'on s'imagine que si ça nous touche, alors ça va toucher pas mal de monde.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Relativ extreme Probleme täuschen darüber hinweg, dass nicht alle verdienen, was sie kriegen. Und Sieger werden immer nur siegen, bis sie endlich Langeweile kriegen. Wandel muss in Händen von Wütenden liegen. Doch die Wut ist irgendwo im Regal liegen geblieben und niemand hört auf zu fliegen. Niemand hört auf zu fliegen.
Sklaven des Wachstums.
Öl in ihre Ketten.
Aufgezwungene Träume.
Aufgezwungene Träume.
Greifen nach den Betten.
Greifen nach den Betten.
Sklaven des Wachstums.
Sklaven des Wachstums.
Öl in ihre Ketten.
Öl in ihre Ketten.
Ich muss mit nackten Fingern auf die Leibeigene zeigen.
Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe schon eine Menge Müll gesehen. Sorry. Ich habe mir das abgeschminkt, Everybody's Darling zu sein. Okay, dann bin ich eben Everybody's Arschloch.
Christian Bern schaut wieder auf die Filme der kommenden Woche und in denen geht es heute um ein Mädchen aus Glasgow, das von einer Karriere als Country-Sängerin träumt, um einen Dokumentarfilm über die komplizierte Beziehung zwischen einer Familienpatriarchin und ihrem schwulen Enkel und um einen surrealen französischen Krimi.
Nein, ich habe jetzt keine Zeit.
Ich rufe zurück.
Nach ewigem Telefonieren widmet sich Kommissar Buron endlich dem Verhör des verdächtigen Zeugen. Geduldig erträgt Fugain die Ignoranz Burons, der dem Ausgehungerten erst nach Stunden eine von seiner Mahlzeit übrig gebliebene Auster anbietet.
Sie wollten doch was Herzhaftes.
Das ist aber nett.
Ich bin doch kein Unmensch.
Fugain isst die Auster mit Schale. Danach quält ihn Buron, gespielt von Benoît Poulvorde, weiter mit absurden Fragen. Die französische Komödie Die Wache steigert sich wie gewohnt beim französischen Regisseur Quentin Dupieux immer weiter ins Surreale. Als der Kommissar kurz weg muss, soll der Assistent den Zeugen bewachen, was auf kuriose Weise tragisch endet und Fugain in die Bredouille bringt.
Wo ist er denn?
Ihr Kollege, der...
Ja, Philippe.
Er ist rausgegangen.
Ah, Mist. Wo Philippe wirklich gelandet ist, erzählt Fugain nicht. Die Wache sprengt mit absurden Dialogen und surrealen Tagtraumsequenzen, die an das Kino Buñuels erinnern, jede Logik. Aber anders als in seinen bis dahin in den USA gedrehten Spielfilmen fällt Depew hier zu deutlich mit der Tür ins Haus. Im herrlich durchgedrehten Reality etwa liefen Alltagssituationen so absurd aus dem Ruder, dass daraus ein satirisches Zerrbild der Realität entstand. Hier verrät schon zu Beginn die skurrile 70er-Jahre-Kulisse eine übersteigerte Lust am Obskuren. Depews erster französischsprachiger Spielfilm amüsiert als verspielte Parodie, die bei derart im eigenen künstlichen Kosmos schmort, dass sie zwar Witz, aber keine satirische Kraft erzeugt.
Ich war dein kleiner Schatz, dein Lieblingsenkel, aber bei dir musste man spuren. Du warst stets die Patriarchin.
15 Jahre nach dem Tod seiner Großmutter Caroline hat der Schweizer Filmemacher Stéphane Ritausser mit dem Dokumentarfilm Madame ein Doppelporträt gedreht über Caroline, über sich und seine Beziehung zur großbürgerlichen Genfer Geschäftsfrau. Carolines Leben verlief alles andere als komfortabel. Mit 16 Jahren wurde sie verheiratet. Als sie in den Wehen lag, ließ ihr Mann sie allein und ging zur Arbeit. Sie ließ sich scheiden und wurde dafür von der Familie verstoßen. Aber sie baute sich in den 20er Jahren eine eigene Existenz auf. Stéphane bewunderte Caroline, verschwieg ihr aber über Jahre sein Geheimnis.
Du wolltest einen Mann aus mir machen. Lange habe ich das getan, was alle von mir erwarteten. Also führte ich ein Doppelleben. Spielte allen etwas vor.
Stéphane unterdrückte lange seine Homosexualität. Ritausser erzählt sehr persönlich vom Konflikt mit der Großmutter, die sich selbst den Rollenerwartungen widersetzte. Sie machte seinerzeit als zweite Frau in Genf den Führerschein, aber beim Enkel auf Einhaltung der Konventionen bestand. In Filmaufnahmen folgt man der Geschichte der Familie und des Sohnes, der sich in den 80er Jahren als Jugendlicher so maskulin wie möglich gab, bis er zum Schwulenaktivisten wurde. Madame ist nicht nur Familienporträt, sondern auch ein schillerndes Schweizer Sittenbild, das zeigt, wie ähnlich die Erfahrungen gesellschaftlicher Zwänge in der Gegenwart und einer fernen Vergangenheit sein können.
Du wirst die neue Dolly Parton!
Yeah! Mach dein Ding!
Rosalinds Mitgefangene wünschen ihr Glück, die 22-Jährige ist nach einem Jahr Gefängnis wieder draußen. Jetzt will sie ihren Traum verwirklichen und als Country-Sängerin nach Nashville ziehen. Aber im Country Club in Glasgow darf sie nicht mehr singen.
Niemand will eine verurteilte Kriminelle auf der Bühne sehen.
Johnny Cash ist ein verurteilter Krimineller, du blöder Penner.
Die Heldin des britischen Spielfilms Wild Rose hat große Ziele und eine große Klappe. Von ihren Plänen hält auch ihre Mutter nichts, die das letzte Jahr Rosalinds Kinder hütete.
Ich habe an deine Kinder gedacht. Du wirfst sie weg, sobald sich was Besseres bietet.
Dass ich versuche, was aus meinem Leben zu machen, ist mit Sicherheit auch gut für sie.
Sie nicht im Stich lassen. Das wäre mal richtig gut für die beiden.
Statt Nashville folgt erstmal ein Putzjob. Aber ausgerechnet hier wird sie entdeckt, als die Chefin sie beim Putzen singen hört. Regisseur Tom Harper erzählt das Filmmärchen einer jungen Sängerin, die wie Dorothy in Wizard of Oz von der Ferne träumt, doch irgendwann die Heimat schätzen lernt. Aber der Film trifft trotzdem das Milieu mit Atmosphäre und Witz. Und Jessie Buckley trägt als prollige Rosalind die Handlung, die mit einigen unerwarteten Wendungen angenehm vom üblichen Schema dieses Genres abweicht und trotz des etwas zu harmonieseligen Endes glaubwürdig bleibt.
Wild Rose, Die Wache und Madame, das sind die Filme, die Christian Berndt vorgestellt hat. Sie laufen am Donnerstag an und dem Film Wild Rose widmen wir uns am Ende der Sendung noch einmal in unserer Kinokolumne der Top 5.
Deutschlandfunk Kultur, Vollbild, das Filmmagazin mit Susanne Burg.
Hi.
Hi.
Come on in. Nice to meet you.
Herzlich willkommen bei Vollbild. Wir lernen gleich Frauen aus der Glamour-Welt kennen, in einer neuen Gesellschaftssatire über die Mode- und Filmwelt. Für viele junge Frauen sind es glamouröse Traumberufe: Model, Schauspielerin, Regisseurin. Der neue Film All I Never Wanted wirft einen Blick hinter den vermeintlichen Glamour. Die Gesellschaftssatire ab Donnerstag im Kino begleitet mit sehr dokumentarischem Gestus vier Frauen. Zwei davon sind das junge Model Nine, die ihr Abi hinschmeißt, um in Mailand groß rauszukommen, und die 42-jährige Schauspielerin Mareile, die viele Jahre als Krimi-Ermittlerin im Fernsehen gearbeitet hat und nun miterlebt, wie sie rausgeschrieben wird und den Serientod stirbt. Aufgrund mangelnder Angebote probt sie jetzt in der Provinz für die Jungfrau von Orléans. Die kreativen Ideen des Regisseurs sind ihr allerdings erstmal ein bisschen fremd.
Pass auf, ich stelle mir das ja so vor, dass wir das alles eher in so einem Sprachrap machen, ja? So ganz so.
So wie 50 Cent so ein bisschen.
Also pass auf, okay, pass auf. Ich deute es nur mal kurz an und dann fängst du an. Herbert Geher, Johanna nennt man mich. Ich bin nur eine Sirpen niedere Tochter. So,
okay? Entschuldigung. Was? Danke. Alles super.
Bis zu dir.
Soweit also die Theaterprobe. Tja, und dann gibt es noch zwei Regisseurinnen. Sie wollen einen Film über die beiden anderen Frauen drehen und haben mit einem chauvinistischen Geldgeber zu kämpfen, als es nicht ganz rund läuft mit ihren Protagonistinnen. Und diese Filmemacherinnen sind die Regisseurinnen von All I Never Wanted, Leonie Stade und Annika Blendl. Und eine von beiden, Annika Blendl, ist jetzt in einem Studio in München. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, diese Konstruktion Film im Film ist Teil dieser Mockumentary. Warum haben Sie eigentlich eine Mockumentary gemacht und keine Documentary? Die Geschichten, die Sie erzählen, sind ja nicht völlig aus der Luft gegriffen, oder?
Genau, also die Geschichten, die beruhen zum größten Teil auf wahren Begebenheiten. Wir haben die natürlich überspitzt, das ist eine Satire. Und wir haben uns deswegen für eine Mockumentary entschieden, weil erstens ist ja in der Mockumentary der Stil, dass man sozusagen als Regie auch immer dabei ist. Und wir wollten irgendwo zeigen, dass auch die Macher immer korrumpierbar sind und irgendwie auch sich diesen gesellschaftlichen Zwängen beugen und alles dafür tun, um irgendwie Einschaltquoten zu gewinnen. Und das Zweite war, dass wir manchmal eben gemerkt haben, wir sind ja eigentlich Dokumentarfilmerin, manche Szenen sind einfach im Dokumentarfilm noch viel, viel schwieriger herzustellen als im Spielfilm. Also zum Beispiel die Theaterwelt. Ich glaube, so derartig vorführen lassen würde sich ein Regisseur nicht. Mhm. Und deswegen haben wir sozusagen beide Sachen gewählt. Bei der Modelwelt ist es aber so, die ist ja größtenteils dokumentarisch und das liegt daran, weil wir gesagt haben, wir würden niemals in Mailand, weil das spielt ja wirklich in Mailand, unter diesen Top-Models und die würde man ja niemals für einen Spielfilm für die Kamera bekommen und allein schon zahlen können und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das wirklich dokumentarisch zu machen.
Da würde ich gerne nochmal genauer wissen, also Sie haben Dokumentarfilmregie studiert an der HFF in München. Mhm. Vorher hat Ihre Kollegin Leonie Stade selbst als Model gearbeitet, Sie Annika Blendl als Schauspielerin, also da sind auch eigene Erfahrungen natürlich dabei. Wie Sie schon sagten, teilweise haben Sie in realen Settings gedreht, in Mailand bei den Modeschauen, teilweise inszeniert. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie diesen Film erarbeitet und auch dann mit den Schauspielerinnen, die diese Rollen spielen, das Model und die Schauspielerin, das genau erarbeitet?
Also das war eigentlich so, es gab ein Drehbuch. Das war alles vorher gescriptet. Und trotzdem haben wir uns immer darauf eingelassen, was vor Ort wirklich passiert, also bei den Castings zum Beispiel. Also, und wir waren wirklich überrascht, wie toll das funktioniert hat. Also wir waren ja wirklich bei den Castings dabei, bei Armani, bei irgendwelchen Blumerie und so weiter und so fort. Die haben uns überall reingelassen und das konnten wir natürlich vorher nicht ganz genau wissen, ob das funktioniert. Und dann bei den Schauspielszenen, die waren geschrieben, aber nicht ausgeschrieben. Also die Schauspieler haben auch teilweise improvisiert. Aber sagen wir mal, die Hauptkeys, die Plots, die waren schon gesetzt vorher.
Kommen wir mal auf die Ebene, um die es Ihnen geht. Also das, was Ihre Protagonistinnen erleben. Mhm. Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus der Theaterprobe gehört. Was sind denn die Probleme, mit denen Ihre beiden Protagonistinnen im Film zu kämpfen haben?
Naja, es geht also um eine Selbstdemütigung. Also sie können sich nicht gerade darstellen, sondern sie sind irgendwie dieser ganzen Gesellschaft oder fühlen sich sozusagen in Zwängen. Zum Beispiel jetzt die ältere Schauspielerin, die ist 42, die soll eine Jungfrau spielen, die ist gerade aus einer Serie geflogen, weil sie zu alt ist. Die kriegt natürlich ein Problem mit ihrem Alter und besucht den Schönheitschirurgen, der ihr üble Tipps gibt und so weiter und so fort. Und das sind schon Erfahrungen, die ich auch selber als Schauspielerin gemacht habe. Ich glaube, Schauspielerinnen haben es nach wie vor, oder Frauen an sich, haben es nach wie vor ab 40 in Richtung 50 wahnsinnig schwer und sie werden eigentlich in einer gewissen Form altersdiskriminiert.
Die andere Figur ist ein Model, andere Altersgruppe, aber sie ist schüchtern. Was sind die Probleme, mit denen sie zu kämpfen hat?
Naja, da ist es im Prinzip umgekehrt. Sie ist noch sehr, sehr jung und sie wird praktisch sozusagen auch dazu aufgefordert, selbst von anderen Frauen, ja, sich sozusagen sehr sexy zu präsentieren. Sie ist eigentlich noch wirklich Jungfrau, die andere spielt die Jungfrau, sie ist wirklich Jungfrau. Und ihr werden Ratschläge gegeben, wie zum Beispiel auf Instagram sich besonders nackt irgendwie und obszön irgendwo darzustellen, damit sie mehr Follower hat, weil es mittlerweile bei Models teilweise so ist, dass die über ihre Follower-Anzahl überhaupt erst Jobs bekommen. Das stimmt, also es sind alles wahre Geschichten, die wir sozusagen erzählen. Und sie tut es, sie zeigt sich so. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir einfach zeigen wollten, weil wir auch das Gefühl haben, dass zum Beispiel gerade Instagram oder diese ganzen Plattformen, in denen sich gerade Frauen fotografieren, dazu auffordern, eigentlich sozusagen so einen Rückschritt zu gehen und sich wieder komplett aufs Äußere zu fixieren. Also es gab zum Beispiel ein Feedback, das fand ich sehr bezeichnend und das war eine Frau, die beim Festival war und die hat zum Beispiel gesagt, die jungen Frauen oder Frauen sehen sich durch die Augen der Männer. Und die Männer tun das nicht. Und das fand ich einen sehr guten Spruch. Und ich finde, das begünstigt natürlich Instagram, Facebook, dass die Frauen sich wieder durch die Augen der Männer sehen, weil die Männer natürlich diejenigen sind, die dann da so drunter schreiben, wow, sexy, whatever. Also.
Und Sie meinten, es ist ein Rückschritt. Hat sich das durch Social Media, hat sich das Geschäft geändert und auch nochmal für die Frauen geändert?
Ich denke, es hat sich sogar sehr geändert.
Das war jetzt übrigens Leonie, die ist gerade dazu
herzlich
gekommen.
Herzlich willkommen.
Hallo. Setz dich jetzt mal hier mit ran.
Komm Grüß
mal.
Gott, Entschuldigung für die Verspätung, der Verkehr war grauenvoll. Es war auch noch ein Unfall vor mir.
Oh weh, aber schön, dass Sie da sind. Das ist jetzt auch ja das, wo Sie aus dem Vollen schöpfen können, denn Sie haben ja auch als Model mal gearbeitet. Yeah. Und vielleicht den Vergleich, dann vielleicht können Sie mir sagen, durch die Arbeit an dem Film, wie hat sich das verändert zu Ihren Erfahrungen, die ein paar Jahre zurückliegen?
Also ich glaube, was sehr bezeichnend ist, ist, was Sie gerade auch schon angedeutet haben, die sozialen Medien und die sozialen Netzwerke. Weil was jetzt dadurch neu hinzukommt, ist, dass sich jeder Mensch kontinuierlich, ununterbrochen und jederzeit mit den schönsten, tollsten, besten und mit den scheinbar perfekten Menschen im Netz vergleichen kann. Und diese Form von Vergleich, die nie aufhört, die führt natürlich dazu, dass man selber nie zufrieden ist und auch nie befriedigt sein kann mit dem, was man hat, weil man sich immer mit Dingen vergleicht, die man eigentlich gar nicht erreichen kann.
Also eine Frage, die man jetzt stellen könnte, wäre, wie viel Machismo und Chauvinismus eigentlich noch in diesem Business ist, egal ob Modelgeschäft oder Schauspielgeschäft. Aber die Frage, die Sie ja auch stellen, ist, wie viel hat man eigentlich dieses Rollenbild selber verinnerlicht als Frau?
Ich glaube, das ist die Kernfrage für uns und auch für unseren Film, weil das Rollenspiel, das da die ganze Zeit gespielt wird, das basiert ja auf zwei Partnern, die sich gegenüberstehen. Und man selber begibt sich teilweise, glaube ich, oder stellenweise auch in Rollen, ohne das überhaupt zu reflektieren. Und der Film soll eigentlich auch dazu dienen, dass man sich auch selbst an der eigenen Nase fasst und mal hinterfragt, in welchen Rollenbildern befinde ich mich selber, welche lebe ich und stehen die eigentlich zu dem, wie ich mein Leben gestalten möchte oder zu meiner Haltung?
Genau, da würde ich vielleicht noch was ankreuzen. Das finde ich nämlich einen sehr wichtigen Punkt auch bei unserem Film. Wir haben ja auch gezeigt, dass nicht die Männer jetzt zum Beispiel konkret gesagt haben, hey, mach dich nackt und mach ein Foto von dir, sondern das tun die Frauen untereinander. Also sozusagen, es gibt zwar auch die bösen Männer, die dann darunter schreiben, wow, sexy, toll, aber die Frauen selber reflektieren nicht ihr Tun und machen es selbst. Und das war uns auch wichtig zu zeigen und das ist uns auch so selber aufgefallen, dass ja auch Frauen untereinander sich teilweise in diese Rollen reinzwingen.
All I Never Wanted, das ist der Film von Leonie Stade und Annika Blendl, der am Donnerstag ins Kino kommt. Ihnen beiden vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Und gleich geht es um die Frage, ob sich Schauspielerinnen vielleicht zukünftig gar nicht mehr Fragen nach dem roten Teppich und der Selbstinszenierung stellen müssen, weil sie digital erschaffen werden. Es gibt da eine Szene in Martin Scorseses Netflix-Film The Irishman, in der steht Robert De Niro in US Army-Uniform im Wald an einem Erdloch und erschießt zwei Wehrmachtssoldaten. Es ist eine der vielen Rückblenden des Films und in dieser Szene ist De Niros Figur Frank Sheeran Ende 20. Genau deshalb ist diese Szene so besonders, denn sie markiert den Moment, in dem das digitale Verjüngungsverfahren De-Aging am stärksten eingreifen musste, um den 75 Jahre alten De Niro gut 50 Jahre zu verjüngen. Seit der Film allen Netflix-Abonnenten zur Verfügung steht, wird vor allem online heiß debattiert, ob dieses De-Aging genial ist oder ob es dem Film seine Kraft raubt. Diese Diskussion ist nur ein sachter Anfang einer Debatte, die das Kino, wie wir es kennen, komplett ändern wird, meint jedenfalls Patrick Wilinski, der in den letzten Tagen abgetaucht ist in die Zukunft der digitalen Effekte. Willkommen zurück, Patrick.
Hallo.
Ich habe mitbekommen, es gab sehr viele hämische Bemerkungen zu dem Verjüngen von Robert De Niro bei The Irishman. Was waren denn so die anderen Reaktionen?
Niemand ist wirklich dieser Illusion komplett erlegen, das muss man festhalten. Einige haben sich daran gestört, andere haben es wiederum akzeptiert, einfach als Teil dieser Geschichte. Einige fragen, warum das technisch im Kino realistischer aussah als zu Hause auf dem Rechner. Das hat unterschiedliche technische Gründe. Aber viel interessanter ist ja, dass der junge De Niro aus deiner Beispielszene am Anfang nicht der junge De Niro ist, weil wir ja wissen, wie der junge De Niro aussah, als er Ende 20 war. Das, was wir im Film sehen, ist einfach die junge Version des alten De Niros. Das klingt jetzt irritierend und verwirrend, aber es ist jetzt die Frage, ob wir uns daran stören oder ob wir diese Störung aushalten im Sinne der Geschichte, die uns erzählt wird. Also die Illusion der Geschichte ist dahin wichtig und das scheint sehr individuell kodiert zu sein. Das zeigen jedenfalls diese unterschiedlichen Reaktionen.
Martin Scorsese hat sich auch dazu geäußert. Er sagte dazu,
I mean CGI to that extent is really an evolution of makeup.
Also er sagt, dass das Digitale, die Aging einfach als Weiterentwicklung des Make-up verstanden werden sollte. Und da ist ja irgendwie auch was dran, oder?
Er hat recht. Ich meine, das Altern war ja schon immer irgendwie ein Trick, den sie beherrscht haben in Hollywood. Dustin Hoffman wurde mit viel Silikon in Arthur Penns Anti-Western Little Big Man zu einem 121 Jahre alten weißen Siedler gemacht. Weiße Haare, Falten, die Theatertrickkiste halt, das kennen wir. Fürs Verjüngen hatte man übrigens auch schon einen sehr leichten Trick. Man hat einfach einen jüngeren Schauspieler für die Rolle gecastet. So bekam ja Robert De Niro seinen ersten Oscar für den Paten 2, wo er den jungen Don Vito Corleone spielte, also den, den Marlon Brando im ersten Teil gespielt hat. Was wäre das für ein Film geworden, wenn man Marlon Brando einfach gedeaged hätte? Aber im Grunde hat Martin Scorsese recht, De-Aging ist die konsequente Weiterführung des Make-ups in der digitalen Welt.
Und nun ist ja auch De-Aging nicht wirklich eine Neuerfindung vom Irishman-Team.
Nein, ganz und gar nicht. Im Mainstream-Kino ist das ehrlich gesagt schon fast ganz normal geworden, auch wenn uns das im ersten Moment nicht auffällt. Also so richtig massiv wurde das Ganze schon 2006 genutzt in dem X-Men-Film, wo Patrick Stewart und Ian McKellen um 20 Jahre verjüngert worden sind. Und seitdem ist vor allem im Marvel-Universum fast jeder schon verjüngt worden. Also Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Samuel L. Jackson. Und das war häufig ganz gelungen, aber dann doch sehr basic, weil es war nur eine Rückblende. Man hat nur ein Gesicht zeigen müssen, das verjüngt war. Da reichten starre Gesichtsausdrücke. Und da, wo es nicht ganz so toll war, hat man Schatten drüber gelegt. Im Grunde ist es aber so, dass es dann doch einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen Fleisch und Blut und Pixel und Algorithmus. Und ein Grund, warum so Menschen wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, die auch schon de-aged worden sind, für uns dann so aussehen wie so Wachsfiguren oder Computerfiguren, die auch etwas Unheimliches haben, etwas, das uns mit Befremden eher erfüllt.
Und dieses Befremden ist dann ein Effekt, den man Uncanny Valley nennt?
Genau. Also das ist ein Begriff, der in den 1970er Jahren in der Robotik entstanden ist und der besagt im Kern, dass je menschlicher ein digitales Objekt wird, desto größer ist zunächst unsere Sympathie. Bis zu einem Moment, wo dieses Objekt fast nahezu identisch mit einem echten Menschen ist, dann sagen wir plötzlich, nee, das geht nicht. Dann sieht das für uns aus wie eine Leiche. Gruselig, also uncanny, unheimlich. Und Neurowissenschaftler vermuten, dass das so eine Art Schutzmechanismus ist, wo wir sagen, der Mensch erkennt den Menschen. Aber ein Mensch, der nur zu 99% Mensch ist, löst in uns schon etwas aus, das wir nicht wirklich zu fassen bekommen. Und im Film kann man das ja sehr direkt messen. Also der Polar Express von Robert Zemeckis, da wurden ja 5 Figuren anhand von Tom Hanks designt und alle Kritiken schrieben, das sah aus wie aus einem Horrorfilm. Also dieses Uncanny Valley. Gewisse Grenzen, die es wohl gibt in der Umsetzung von digitalen Wesen und Menschen, das ist natürlich etwas, was diese Pixelmagier aufheben wollen, aber es ist die Frage, ob das überhaupt geht.
Jetzt gibt es ja neben diesen Fragen des Alterns noch einen weiteren technischen Eingriff, der in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht hat, die sogenannte digitale Reanimation. Die geht noch einen Schritt weiter. Beispiel James Dean, der soll jetzt eine Nebenrolle in einem Spielfilm übernehmen. Oder die ebenfalls verstorbene Carrie Fisher, die hat in Star Wars Rogue One schon eine komplette Nebenrolle verkörpert. Worum geht's da?
Genau, also es ist quasi, ja, die Wiederauferstehung, die nicht nur in der Bibel stattfinden muss, sondern jetzt eben auch im Kino. Das ist auch nicht neu. Um Projekte zu retten, wenn Schauspieler während der Dreharbeiten starben, hat man das immer schon irgendwie hinbekommen. Oliver Reed in The Gladiator oder Paul Walker in Fast and the Furious. Es war so eine Mischung aus Körperdoubles und digitalen Masken. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt eine Qualität, die ist neu. Eine, die diese ganzen Technikschmieden begeistert, wobei die Frage erlaubt sein muss, hat man diese Menschen je gefragt, ob sie das überhaupt wollen? Bei Carrie Fisher und Peter Cushing und James Dean kann ich die Frage beantworten. Nein.
Insofern wäre auch eine Frage, bei den Lebenden, äußert ja bei dieser Technikbegeisterung da nicht jemand auch ethische Bedenken?
Ja, die werden immer stärker, nicht nur in der Filmszene, ehrlich gesagt. Man muss nämlich dann die Frage auch stellen, wem gehört das Recht am eigenen Abbild oder dem Bildnis des Schauspielers? Und dafür reanimiere ich jetzt Carrie Fisher nochmal. Die sagte nämlich auf einer Preisverleihung an George Lucas Folgendes.
You You have owned my likeness, Lo, all these years, so that every time I look in the mirror, I have to send you a check for a couple of bucks.
Dieser Witz, den sie da macht, dass George Lucas doch ihr Abbild schon längst gehöre und immer, wenn sie in den Spiegel guckt, muss sie ihm einen Scheck überweisen, der hat was sehr Reales. Interessanterweise war es Robin Williams, der verstorbene Comedian und Schauspieler, der das wohl geahnt hat, denn man hat festgestellt, in seinem Testament hat er verfügt, dass sein Abbild, die Rechte an seinem Abbild, 25 Jahre nach seinem Tod erst freigegeben können. Also das wird viel aktueller, als man meint. Und die Filmstudios, glaube ich, hoffen ehrlich gesagt, dass die Schauspieler das nicht festschreiben.
Wieso?
Weil sie dadurch natürlich die Möglichkeit haben, diese Beliebtheit des Schauspielers noch viele Jahre weiter zu benutzen. Wir leben ja in so einer Ära des Franchise. Es wäre dann so für Schauspieler wie das, was Robin Wright Penn in dem Film Der Kongress von Ari Vollmann passiert.
Wir bei Miramount wollen dich scannen. Alles, deinen Körper, dein Gesicht, deine Gefühle, dein Lachen, deine Tränen, deine Sehnsüchte. Wir wollen dich quasi abtasten, dich konservieren. Es soll uns gehören, dieses Ding.
Und was habt ihr vor mit diesem Ding?
Na, wir drehen all die Filme, die du wegen deiner lausigen Entscheidungen nie gedreht hast.
Für Schauspieler wäre das aber auch ein lukratives Geschäft zu Lebzeiten. Sie könnten ihr digitales Abbild lizenzieren. Sie müssten nicht mehr als ans Set gehen. Sie könnten sich dumm und dämlich verdienen. Und die Werbeindustrie hat auch schon ausgerechnet, das Ganze sei ein Markt von 3,8 Milliarden Euro. Also das ist ein Blick in eine sehr seltsame, weirde Zukunft.
Das heißt, kommen wir bald ohne Schauspieler aus? Beziehungsweise anders gefragt, wohin führt dieser Weg, wenn man das konsequent weiterdenkt?
Ja, das ist die Frage, ob wir irgendwann in einer Welt sind, wo wir quasi nicht mehr unterscheiden können, ob das, was wir sehen, ein Replikant ist oder ein Mensch. Dann wären wir ja quasi in dem Film Blade Runner. Ich denke, realistisch betrachtet, wir werden uns daran gewöhnen, dass wir De-Aging häufiger sehen. Wir werden es aber nicht wirklich als komplette Illusion begreifen, weil wir, wenn ein Zug auf uns im Kino zufährt, uns auch nicht mehr unterm Stuhl verkrabbeln, weil wir wissen, es ist nur ein Zug im Film und trotzdem können wir es akzeptieren als eine Action-Szene. Das Gleiche, vermute ich, wird mit der Technik passieren.
Patrick Wilinski zum posthumanen Kino, zu neuen Technologien im Film und ihren Folgen. Lone Scherfig. Der Name dieser dänischen Regisseurin wird wohl immer mit ihrem Erfolgsfilm in Verbindung gebracht werden, mit der Komödie Italienisch für Anfänger. Aber bevor wir uns Scherfigs Werdegang und auch diesen Anfängen widmen, wollen wir erstmal über ihren neuen Film sprechen, The Kindness of Strangers, mit Katja Nikodemus, Filmkritikerin bei der Zeit. Guten Tag.
Hallo.
In Deutschland kommt der Film mit dem Beititel Kleine Wunder unter Fremden ins Kino. Von welchen Wundern erzählt denn der Film?
Na, es ist erstmal ein Ensemble-Film. Er handelt von Menschen, die in einem New Yorker Winter aus der Bahn geworfen werden. Es sind eigentlich alle so vermeintliche Loser, die mit sich in der Welt im Clinch sind. Also zum Beispiel eine junge Mutter, gespielt von Zoe Kazan, die flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann mit ihren Söhnen nach New York. Und ein Wunder ist letztlich die Stadt New York. Die birgt hier die Verheißungen und die Versprechungen, die sie immer hatte. Sie ist ein reiner Kinoort auf der einen Seite, den Scherfig auch mit ihrem Film feiert. Aber die Stadt ist eben auch Raum einer unbarmherzigen Kälte und Härte. Denn diese kleine Familie, diese Mutter mit den beiden Kindern, die hausen in einem Auto und das wird dann abgeschleppt, beschlagnahmt wegen Falschparkens. Ja, und dann rutschen die drei in die Obdachlosigkeit. Und man sieht dann, wie diese Mutter sich auf Empfängen einschmuggelt, dort Essen abzockt, wie sie durch Hotelflure geht und das zurückgegebene Essen auf den Fluren einsammelt. Das ist ein hartes soziales Bild. Und weitere Figuren sind dann eine schüchterne Krankenschwester, die wird gespielt von Andrea Riseborough, die so eine merkwürdige Therapiegruppe leitet, diese Krankenschwester. Es gibt einen entlassenen Strafgefangenen, der in einem russischen Restaurant arbeitet. Und diese Figuren, die haben alle so ein bisschen was Widerborstiges, Struppiges, auch Neurotisches. Und ganz langsam verbindet Lone Scherfig eben diese Figuren mit, man kann sagen, schon recht unberechenbaren Erzählwegen. Und diese Verbindungen, die dann auch eine Art Halt ergeben, sind eben auch so kleine Wunder.
Sie haben es eben schon gesagt, ist prominent besetzt der Film mit Andrea Riseborough, Zoe Kazan, dann sind noch Taha Nahim dabei, Bill Nye. Wie finden denn diese Figuren in dem Erzählgeflecht schließlich zusammen?
Man hat ja schon gesehen, also damals in Italienisch für Anfänger, diesem Ensemblefilm, dass eben Lone Scherfig ja mit einem Ensemble umgehen kann. Und auch dieser Film ist ja eben eine Ansammlung von suchenden, unsicheren Figuren. Auf den ersten Blick haben die Figuren in diesem neuen Film Kindness of Strangers auch ein bisschen was Klischeehaftes. Also der junge jüdische Anwalt, der sieht aus, als sei er aus einem frühen Woody Allen-Film gefallen. So eine Art Stadtneurotiker, die junge, großäugige Mutter, die für ihre Sehne kämpft. Aber durch die Besetzung sind diese Figuren alle ein wenig neben der Spur. Sie wirken leicht gebrochen und sie bekommen eine Widerständigkeit gegen die Erzählung. Und das hält dann alle diese Figuren wieder zusammen. Also Zoe Kazan zum Beispiel, die hat ja als Erwachsene auch eine Ausstrahlung, eine Außenseiterin, mit der niemand auf dem Schulhof spielen wollte. Ja? Und die spielt dann eben diese Mutter, die sehr tapfer für ihre Kinder kämpft. Und unbedingt erwähnenswert, finde ich, ist der russische Besitzer des Restaurants, den spielt der große britische Schauspieler Bill Nighy mit russischem Akzent. Und auch der hält den Film zusammen. Der ist so eine Art hybrides Über-Ich dieses Jahr, auch hybriden Schauspielerfilms.
Dieses ja, New Yorker Märchen kommt ja jetzt nun zur Vorweihnachtszeit ins Kino. Ist der Film denn irgendwie auch so eine Art Weihnachtsmärchen?
Ja, also der Film hat schon das Versöhnliche und den Willen zu Schneefall und Glück, den er jetzt in Weihnachtsfilm braucht, aber versöhnt werden eben nur die Figuren mit sich selbst. Und diese harte Wirklichkeit der Stadt New York oder der Überlebenskampf dieser Bewohner, der wird, finde ich, nicht negiert oder aufgehoben in dieser Versöhnlichkeit eines Weihnachtsmärchens. Und ich muss gestehen, die Musik ist manchmal sehr gefühlig. Aber mir ist nochmal eingefallen, irgendein kluger Mensch hatte mal gesagt, nicht kitschig kann nur sein, wer keine Angst vor dem Kitsch hat. Und deshalb finde ich, ist dieses New Yorker Weihnachtsmärchen streckenweise gefühlig und auch sentimental, aber dann eben doch wieder so widerburstig und neben der Spur wie seine Figuren, wie seine Schauspieler und Schauspielerinnen.
Jetzt schauen wir mal noch ein bisschen zurück auf das schon von Ihnen erwähnte Werk Italienisch für Anfänger. Damit hatte ja Lone Scherfig 2007 ihren internationalen Durchbruch. Es war eine Komödie und ein Dogmafilm. Wie hat das eigentlich zusammengepasst?
Eigentlich passte das damals ja gar nicht zusammen, also überhaupt nicht zum Dogma-Konzept. Dieses Konzept und Manifest des Dogma-Filmemachens, das hatte ja eher was Protestantisches oder Exerzitienhaftes. Also es hieß ja kein künstliches Licht, nur Originalton, keine technischen Effekte. Und Lars von Trier und Thomas Winterberg, die Begründer, nannten das ja auch Keuschheitsregel, ne? Diese Regeln des Filmemachens, die so eine Art Erneuerung bringen sollten. Und Lone Scherfig hat mal auf einer Pressekonferenz erzählt, wie Lars von Trier, ja einer eben der Begründer der Dogma-Bewegung, versuchte, ihr das Happy Ending von Italienisch für Anfänger auszureden. Aber sie hat sich nicht davon abbringen lassen. Sie hat sich ihren Welt- und Menschenblick nicht ausreden lassen. Ansonsten hat sie die Dogma-Regeln damals befolgt. Und eben auch dieser frühe Film dann über Selbstsucher oder Liebessucher, die da in einem Italienischkurs zusammenkommen, hat ja schon ihren zärtlichen Blick, ja, aber eben auch gebrochen, so wie sich der neue Film jetzt eben auch letztlich beim Träumen zusieht und sozusagen aus seiner Sehnsucht nach Glück und Hoffnung auch was Transparentes und auch was ja Dekonstruktivistisches hat dabei.
Direkt nach diesem Welterfolg hat Lone Scherfig dann einen englischsprachigen Film gedreht, Wilbur Wants to Kill Himself. The Kindness of Strangers ist nun ihr sechster Film. Wie haben sich ihr Stil, ihre Geschichten im Laufe dieser internationalen Karriere eigentlich entwickelt, verändert?
Wenn man jetzt nochmal so zurückblickt, dann kann man schon sagen, dass ihren englischsprachigen Filmen eine gewisse Unmittelbarkeit vielleicht verloren gegangen ist. Also die eher filigrane Menschlichkeit der dänischen Filme. Ganz groß übrigens noch entstanden vor Italienisch für Anfänger. 1998 ist der Film Wenn Mama nach Hause kommt. Da erzählte sie auch in einer Art Tragikomödie von zwei Kindern, die müssen klarkommen, nachdem ihre Mutter ins Gefängnis kommt. Und der hatte eben auch dieses filigran Gebrochene. Aber ich finde eben auch schon in Wilbur Wants to Kill Himself, da gelang es ja auch, eine ganz irre Tonlage zu behalten. Die Geschichte eines neurotischen Suizidversuchers und seines Bruders in Glasgow, der hatte schon diese bittersüße Tonlage und was Tragikomisches. Und eben auch eine Tonlage, finde ich, die jetzt in The Kindness of Strangers sich auch wiederfindet. Und natürlich ist auch der internationale Erfolg von Lone Scherfig Teil dieses dänischen, man kann sagen, Filmwunders mit Kriminalserien, Spielfilmen oder auch mit internationalen Schauspielerkarrieren wie der von Mads Mikkelsen. Und ob man jetzt Scherfigs Filme mag oder nicht, ich finde, sie hat sich da so eine dänische Abgründigkeit bewahrt. Also ihr Blick für das Tragikomische, der verschwindet eben nie hinter den populären Formen, die sie dann in den ja, englischsprachigen Filmen eher bedient.
Der neue Film von Lone Scherfig heißt The Kindness of Strangers, kleine Wunder unter Fremden und kommt am Donnerstag ins Kino. Ich habe darüber mit Katja Nikodemus gesprochen. Alle Jahre wieder wird Anfang Dezember der Europäische Filmpreis von der European Film Academy verliehen, die ihren Sitz in Berlin hat. Und alle zwei Jahre findet die Gala dann auch in Berlin statt. So auch in diesem Jahr, und zwar heute Abend. Bereits seit über 30 Jahren gibt es den Europäischen Filmpreis und Jörg Taschmann hat viele Preisverleihungen miterlebt in Berlin, in anderen europäischen Metropolen. Er ist jetzt hier im Studio. Jedes Jahr heißt es wieder, der Preis sei nicht wirklich bedeutend. Hat sich in der Hinsicht irgendwie was getan?
Also ich finde schon, dass der Preis wichtig ist und ich halte ihn auch durchaus für bedeutend in dem Sinne, dass das ja auch eine Akademieentscheidung ist. Das sind die Mitglieder der Europäischen Filmakademie, die das wählen. Und hin und wieder hat man da auch Trends gesetzt, zum Beispiel Ida von Pavel Pawlikowski. Lange bevor der dann den Oscar, also lange nicht, aber doch ein paar Monate bevor er den Oscar bekommen hat, hat man ihn in Riga damals ausgezeichnet. Und dann hat er seinen Siegeszug weltweit noch mehr angetreten. Im vorigen Jahr hat er dann mit Cold War beispielsweise gewonnen. Und wenn wir uns nur die Preisträger der Deutschen anschauen in den letzten 30 Jahren, dann sind da Filme dabei wie Goodbye Lenin, Gegen die Wand oder Das Leben der Anderen. Also ein gewisses Gespür für Filme hat man da schon. Das Problem ist einfach nur, es ist fast mehr so ein Branchenpreis und auch so eine Branchenveranstaltung. Die Außenwahrnehmung ist nicht sehr gut. Die PR in Europa ist eine Katastrophe. Im wichtigsten Produktionsland Europas, Frankreich, kennt man diesen Preis zum Beispiel fast überhaupt nicht. Der wird nicht mal medial wahrgenommen. Und da finde ich, ist es schade, das Fernsehen überträgt das eben auch schon seit Jahren nicht mehr. Aber wer zum Beispiel jetzt Lust hat, sich das mal anzuschauen, das kann man machen. Und zwar als Streaming auf der Homepage der European Film Academy.
Vorab reden wir mal auch über die nominierten Filme. Von einem nominierten Film in der Kategorie Bester Film kann man hierzulande schon was gehört haben, nämlich Systemsprenger von Nora Finkscheid. Wer sind denn die anderen Konkurrenten und kristallisieren sich da Favoriten raus?
Also natürlich, einer der Favoriten könnte in jedem Fall The Favorite sein von Yorgos Lanthimos. Der hat ja auch schon Oscars bekommen. Dann sind es Filme, die beispielsweise auf den großen Festivals in Cannes oder Venedig gelaufen sind. Zum Beispiel Der Verräter von Marco Bellocchio, eine Mafia-Geschichte. Oder Les Miserables, die Wütenden der Indianer in die deutschen Kinos kommt, in den Pariser Vorstädten spielt. Und dann gibt es eben diesen neuen Film von Roman Polanski, J'accuse, der die Dreyfus-Affäre thematisiert und der deshalb sehr umstritten ist, weil kurz nachdem der Film in die Kinos gelangt ist, neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Roman Polanski aufgetaucht sind und dadurch wird der Film wahrscheinlich heute Abend relativ wenige Chancen haben, weil es eine neue Kontroverse um Roman Polanski gibt.
Mit dabei sind ja aus Deutschland Alexander Scheer, der als bester Darsteller für Gundermann nominiert ist und der erwähnte Systemsprenger nominiert eben als bester Film und auch für die beste Darstellerin. Film, der ja seit seiner Premiere bei der Berlinale eine unglaubliche Karriere hingelegt hat, ein Debütfilm immerhin, mit mittlerweile 560.000 Zuschauern und außerdem ist er im Rennen als deutscher Oscar-Kandidat. Welche Chancen haben denn Systemsprenger und Gundermann?
Also ganz ehrlich, das ist in Deutschland ein Phänomen geworden, der Film. Und das freut mich auch sehr. Das ist schön, wenn mal so ein Film dann wirklich auch von vielen Leuten gesehen wird, der es ja dem Zuschauer ganz gar nicht leicht macht. Und dennoch, glaube ich, kommt er ein bisschen zu früh jetzt bei den europäischen Filmpreisen aus dem ganz einfachen Grunde. Er ist europaweit noch nicht wirklich angelaufen. In wenigen Ländern ist er gelaufen, in Norwegen und Ungarn zum Beispiel. Und da habe ich mir mal die Zahlen angeguckt, die sind jetzt nicht bedeutend. Und es ist schon so, da werden ja auch Mehrheitsentscheidungen gefällt und die Filme müssen ja erstmal gesehen werden von den Mitgliedern. Die können das zwar per Videostream schauen, aber natürlich versucht man die Filme doch immer lieber im Kino zu sehen. Bei Gundermann ist ganz interessant, auch das ein großer Erfolg in Deutschland und interessanterweise hat sich der Film kaum exportiert. Der ist auf ganz vielen Festivals gelaufen, aber kommt nicht in die Kinos. Da galt das Thema wohl wirklich als zu spezifisch, zu deutsch, dieses komplexe, ein Sänger, den keiner kennt und dann mit einer anderen Stasi-Geschichte, als man sie normalerweise kennt, wie zum Beispiel aus Das Leben der Anderen, da hat das Ausland irgendwo nicht mitgezogen. Alexander Scheer habe ich gestern kurz getroffen, der hat sich irgendwie auch sehr gefreut, nominiert zu werden, hat aber auch in der Antwort, die wir jetzt von ihm hören, ein bisschen klar gemacht, dass auch er selbst nicht so genau wusste, was das für ein Preis ist.
Ähnlich wie Gundermann, ich wusste, dass es den gibt. Aber bisher nichts damit zu tun gehabt. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich muss die Filme sehen. Okay, Banderas und Dujardin, die kennt man, aber was ist mit dem Schweden und was macht der Italiener und der Tänzer aus Georgien? Kann ich irgendwie diese Filme, könnt ihr mir die besorgen? Und dann sagten die, ja, nee, das ist schwer, du könntest einen Link haben, dann kannst du die online kaufen, aber du musst Mitglied werden bei der Academy. Und sag, ja, und ach so, geht das denn so einfach? Ja, join now, pay next year.
Ja, das ist schon relativ amüsant, dass selbst jemand, der nominiert ist, dann die Filme eigentlich gar nicht sehen kann, sondern erstmal der Akademie beitreten muss. Und das ist eben auch genauso ein bisschen das Problem. Man kann auch jetzt in Berlin die Filme nicht öffentlich sehen. Das gab Jahre, da haben Kinos dann hier wenigstens in Berlin die nominierten Filme gezeigt. Und um noch ganz kurz auf die Favoriten heute Abend zu kommen, Pedro Almodóvar habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, der ist der große Favorit heute Abend, ist in mehreren Kategorien nominiert und er ist auch da. Es ist ja auch nicht immer so, dass alle Anwesenden, alle Nominierten auch wirklich in Berlin sind.
Ja, es gibt auch, es sind ein paar Preise ja schon bekannt. Unter anderem werden Werner Herzog und Juliette Binoche für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Welche Stars werden denn sonst noch so vor Ort sein heute Abend?
Also außer den beiden erwähnten Herzog und Juliette Binoche, auch der bereits von mir erwähnte Pedro Almodóvar. Ich bin sehr gespannt auf Oleg Sentsov, den ukrainischen Filmemacher, der jahrelang ja von den Russen eingekerkert worden war und den man immer gegrüßt hat. Symbolisch wurde ihm immer ein Stuhl freigehalten auf den Festivals der Welt. Ich weiß nicht, ob er heute eine Rede halten wird. Auf jeden Fall ist er unter den Anwesenden und nicht gekommen beispielsweise. Und die sind nominiert immerhin für beste Schauspieler. Sind Jean Dujardin, der für den Polanski nominiert ist, oder Antonio Banderas, aber auch Adele Inel, die französische Schauspielerin für Porträt einer jungen Frau im Feuer, die zusammen mit Noémie Merlant, der ihrer Co-Darstellerin nominiert ist, ist nicht nach Berlin gekommen, was auch deshalb ganz interessant ist, weil es auch um sie mittlerweile in Frankreich einen Skandal gibt, weil sie neulich in den französischen Medien mitgeteilt hat, dass sie schon als 12-Jährige am Set von einem Regisseur belästigt worden ist, und das hat in Frankreich sehr, sehr große Wellen geschlagen.
Also MeToo, auch Thema indirekt beim Europäischen Filmpreis, beziehungsweise die nominiert sind, werden dann deswegen vielleicht auch nicht kommen. Heute Abend werden also die Europäischen Filmpreise verliehen und wer gewonnen hat, dazu gibt es dann heute Abend den ausführlichen Bericht von Jörg Taschmann in unserer Sendung Fazit nach 23 Uhr. Die Rose ist schön, aber sie hat Dornen. Wir sagen, singen ist zwar eine wunderbare Sache, aber Sängerin zu sein nicht unbedingt. Wenn also die Schottin Rose Lynn in Tom Harpers neuem Sängerinnendrama Wild Rose nach einem Knastaufenthalt davon träumt, in Nashville als Country-Sängerin durchzustarten, dann ist sie eine weitere Frau im Film, die begnadet singt, aber auch gnadenlos abstürzt. Hartwig Tegler widmet sich heute den Sängerinnen im Film. Nicht denen aus Filmbiografien wie Nina oder Janice oder Hilde, sondern den Ausgedachten, den fiktiven Schwestern.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Bekloppter Text.
Ich werde das bestimmt nicht singen.
Dann gibt es keine Platte.
Dann gibt's eben keine.
Wir haben noch 40 Minuten. Verpatzt das jetzt nicht.
Lust auf den Film?
Platz 5. Jane Russell in Macau von Josef von Sternberg, 1952.
Some girls don't think I'm so bad.
Zwielichtiger, von sich selbst überzeugter Abenteurer und Gangster. Ein paar Frauen halten mich für nicht so schlecht. Trifft auf nicht weniger zwielichtige Barsängerin. Ihr Kommentar.
It's all a matter of taste.
Alles eine Frage des Geschmacks. Tatsächlich? Oder eine des Geldes? Robert Mitchum und Jane Russell prallen aufeinander. Dass am Ende alles gut wird und die Sängerin mit der erotischen Gesangesaura im Hafen der Ehe gezähmt wird, zeugt schon von einem extrem konservativen Frauen- oder auch Sängerinnenbild.
Platz 4. Gwyneth Paltrow in Country Strong von Shana Festi, 2010.
Kelly, Country Music Star oder besser Ex-Star, ist nun ein Drogenwrack auf Entzug.
Es tut mir so leid, James. Es tut mir so leid. Ich hab das nicht gewollt.
Denn wie ein Star geboren wird, kann er eben auch heftig abstürzen. Grundmotiv des Genres, die gestörte Musikerinnenpersönlichkeit. Für den Film ein dramaturgischer Leckerbissen inklusive all der Klischees. Der Tourbus auf der Landstraße, die Hotelzimmer, die Konzerthallen und natürlich die Garderobe für den Star mit dem Schrank und der Wodkaflasche. Den Pillendosen. Dieses Sängerinnendrama von der Stange entwickelt allerdings Schönheit, wenn gesungen wird. Ex-Coldplay-Frontmann-Gattin Gwyneth Paltrow zeigt in Country Strong, dass sie nicht nur schauspielern, sondern auch singen kann.
Platz 3. Isabelle Huppert in Ein Chanson für dich von Bavaud de Fürne. 2016.
Sie haben sich überhaupt nicht verändert.
Was wollen Sie von mir, Jungchen? Ein Privatkonzert?
Die Fragilität einer Sängerinnenkarriere von ihrem vermeintlichen Ende her erzählt, beziehungsweise von deren lange zurückliegendem Höhepunkt. Liliane, fast 60 Jahre alt, ist einigermaßen zufrieden mit dem Ruhestand, aber der junge Mann hat noch Großes vor. Er wird ihr Manager.
Ich werde mich um dich kümmern. Du wirst wieder ein Star.
Dass Liliane das am Ende tatsächlich wieder wird, ist ein Klischee, das der Sängerinnenfilm häufig gerne aufkocht. Konterkariert wird dies durch das Spiel der wunderbaren La Huppert.
Platz 2. Natalie Portman in Vox Lux von Brady Corbet, 2018.
Celeste hat während der Schulzeit einen Amoklauf überlebt. Das Trauma verarbeitet sie in einem Song und wird so zur Pop-Ikone. Doch die Angst lässt sie nicht los, trotz allen PR-Geschwafels.
Können Sie uns sagen, was uns auf dem neuen Album erwartet?
Dies ist der Höhepunkt meines bisherigen Lebenswerks. Vorher hatte ich Stress nach meinem Unfall.
Es geht um Wiedergeburt. Darum geht es ja in meiner Show.
Absturz, Aufstieg, Absturz, noch tiefer, versuchter neuerlicher Aufstieg. In der Gewalt des Draußen, auch der 11. September wird in Vox Lux thematisiert, spiegelt sich hier im Film die strukturelle Gewalt des Showbusiness und der Celebrity-Kultur, die diese Frau ausbrennt. Mag sie selber auf der Bühne noch so leuchten.
Platz 1. Joanna Kulik in Cold War, der Breitengrad der Liebe von Pawel Pawlikowski, 2018.
Dwa serduszka, cztery oczy.
Zwei Herzen, vier Augen, die Tag und Nacht weinen. Schwere Äuglein, ihr weint, singt Zula. Und damit meint die polnische Sängerin jetzt im Westen in Paris sich und Viktor, den Komponisten. Cold War beginnt 1949 im stalinistischen Polen und erzählt von der Liebe zweier, die immer wieder getrennt werden, in den Westen fliehen, zurückkommen und wieder abhauen. Soll sie mitgehen nach Paris?
Und was werde ich dort anfangen? Was werde ich dort sein?
Du wirst bei mir sein. Wir werden zusammen sein.
Ich kann aber kein Französisch oder sonst was.
Ich will nicht leben ohne dich.
Es scheint, dass alle Facetten der Sängerin im Film, von der Verführung durch den Gesang, von dem Abgleiten in die Sucht bis zu dem verzweifelten Wunsch nach Liebe, dass sich alles in der Figur der Zula verdichtet, dass sich in dieser Geschichte eines Paares auch das Bild des Kalten Krieges und des Leidens der Menschen entfaltet, macht Pawlikowskis Film noch komplexer und reicher. Joanna Kulik, die Zula spielt, ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. Wenn sie das Bild von den zwei Herzen und den vier Augen singt, dann leuchtet in Cold War, diesem Schwarz-Weiß-Film, etwas auf, das nur mit dem Wort Magie ansatzweise zu fassen wäre.
Hartwig Tegler mit seiner Top-5-Kolumne über Sängerinnen im Film zu finden, wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild. Auch den Podcast der Sendung finden Sie dort. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart. Und das widmet sich heute dem Schnee von gestern, also Trends und Stilen, die aus der Mode gekommen sind und deswegen kaum der Rede wert sind. Mein Name ist Susanne Burg.